Kapitel 4 Sozialpädagogik und Bürgergesellschaft. Kann es gelingen, den zivilgesellschaftlichen Geist in die soziale Arbeit hineinzubringen?
Im gegenwärtigen Verhältnis von Sozialpädagogik und Zivilgesellschaft finde ich es spannend, dass es zwei Äste in der Kultur des Sozialen sind, die sich entwickeln und die beide an Vitalität und Kräftigkeit zunehmen. Auf der einen Seite professionalisiert sich die soziale Arbeit weiter, institutionalisiert sich darin und wird ein gesellschaftlich anerkanntes Fachgebiet. Das bedeutet vor allem auch, dass sie vielfältige Alltagsgeschäfte in ihre Professionalität übernimmt, Beratungen, Adoptiv- und Pflegewesen, und damit ihre Zuständigkeiten erweitert. Dass diese professionelle Erweiterung auch eine Einschränkung und Entwertung alltäglicher Lebenskompetenzen bedeuten kann, lasse ich hier einmal auf sich beruhen. Neben der sozialen Arbeit aber wächst gleichzeitig in unserer Gesellschaft, wenn ich es richtig sehe, der Bereich der zivilgesellschaftlichen Zuständigkeiten. Es gibt zunehmend Gruppen, die sich ihrer eigenen Probleme, aber auch der Probleme anderer annehmen und sich Fähigkeiten aneignen, um diesen Aufgaben gewachsen zu sein. Das zeigt sich in medizinischen Problembereichen, in Fragen der Nachbarschaft und des Gemeinwesens oder der Sorge um Menschen in Randbereichen, oft auch anderer Länder und Zonen. Solche Initiativen arbeiten oft mit einer Spitze gegen die Professionellen, andererseits brauchen sie sie und integrieren sie. Es besteht also eine Spannung zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und sozialpädagogischer Professionalisierung. Dabei ist es interessant zu überlegen, welchen unterschiedlichen Logiken professionelles und zivilgesellschaftliches Handeln folgt. Im Hinblick auf das zivilgesellschaftliche Handeln lässt sich dies gleichsam als ein Gemisch beschreiben zwischen Mustern von Selbstzuständigkeit und gesellschaftlicher Betroffenheit, offensiver Bürgerschaftlichkeit, karitativer Hilfe und Unterstützung bis hin zu Tafeln. Auf der einen Seite helfen hier sozial gesättelte Bürgerinnen, meist aus der Mittelschicht, den anderen und tun dies in karitativem Geist, indem sie eigentlich nur erwarten, dass die sozial benachteiligten Bürgerinnen diese Hilfe annehmen. Auf der anderen Seite aber stehen gesellschaftlich orientierte Aktivitäten, die öffentlich Probleme anmelden, Anwaltschaften übernehmen und gesellschaftliche Forderungen stellen. Der zivilgesellschaftliche Sektor wächst und gewinnt an gesellschaftlicher Bedeutung und ist in sich sehr differenziert und vielfältig.
Ich würde das auch so sehen, möchte aber doch auf eine bestimmte Spaltung aufmerksam machen. Die Sozialpädagoginnen liebäugeln zwar mit der Zivilgesellschaft, und es gibt inzwischen auch einen ausgeprägten zivilgesellschaftlichen Diskursstrang in der sozialen Arbeit. Wenn man aber genauer, das heißt empirisch hinschaut, dann sieht man aber, dass unsere Klientinnen eigentlich sehr wenig mit der Zivilgesellschaft zu tun haben, außer sie werden karitativ angesprochen. Es sind ja, wie du schon angemerkt hast, in der Regel die Bürgerinnen aus der Mittelschicht, welche die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten tragen und Aktivitätsmuster entwickeln, die oft außerhalb der Lebenswelt der sozial Benachteiligten liegen. Vielleicht ist es sinnvoll, noch einmal anders zu unterscheiden und zu sehen, wie sich das zivilgesellschaftliche Projekt in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und welche unterschiedlichen Entwicklungsmuster es hier gibt. Da ist zum einen das kommunitäre Modell. Es sind Bürgerinnen im lokalen Raum, die ihre Interessen selbst in die Hand nehmen, sich selbst helfen wollen und dabei nicht nur ihr eigenes, sondern das Wohl der lokalen Gemeinschaft im Sinn haben, auch wenn dieses Wohl von ihren Interessen her definiert ist. Es ist von seinen Wurzeln her das amerikanische Modell. Dann gibt es das zivilgesellschaftliche Modell, das im erodierenden Ostblock entstanden ist und sich, zumindest im Übergang der Nachwendezeit, in runden Tischen organisiert hat. Dabei ging es vor allem darum, ein gouvernementales Verfahren von unten her einzurichten. Dann gibt es einen weiteren gouvernementalen Zugang, nun aber von oben, von der Regierungsseite her, der unter dem Motto steht: Die Bürgerinnen entlasten die Regierung, indem sie in bestimmten intermediären Bereichen Selbstregulierungsmuster entwickeln. Die Europäische Union geht ja in ihrem Demokratie- und Regierungsverständnis davon aus, dass zumindest programmatisch bestimmte Entscheidungen schon in der intermediären Ebene und sogar an der Basis fallen. Und dann gibt es, was ja uns in der sozialen Arbeit sehr stark berührt, die zivilgesellschaftliche Idee, die mit der Erosion und dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft entstanden ist. da zunehmend mehr Menschen ihre sozialen Rechte nicht mehr faktisch über Arbeit realisieren konnten, sollte ihre gesellschaftliche Teilhabe über das zivilgesellschaftliche Konstrukt des Bürgers gesichert werden. Der Bürgerstatus sollte zum Rechtsstatus werden. So sehen ja bis heute viele zivilgesellschaftliche Initiativen in der Praxis aus, dass sie dort, wo Menschen sozial exkludiert sind, versuchen, diese über bürgergesellschaftliche Integrationsprojekte wieder gesellschaftlich zu aktivieren. Heute würde ich von meiner Erfahrung her sagen, dass sich solche Projekte in einer Krise befinden. Dies hängt wieder damit zusammen, dass sie von der Mittelschicht getragen werden. Die Mittelschicht aber inzwischen angesichts der bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichenden Prekarisierungsprozesse in weiten Teilen in den Sog sozialer Abstiegsangst geraten ist. Zumindest in ihrer Vorstellung. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das bedeutet aber, dass sie sich von den unteren, sozial benachteiligten Schichten distanzieren muss, um sich ihren mittleren Status zumindest mental zu erhalten. Das schlägt dann auch auf die sozialen Projekte durch. Es sind weniger Bürgerinnen bereit als früher, sozial Ausgegrenzte und Benachteiligte zu verstehen. Man engagiert sich weiter, die Zahl der Ehrenamtlichen steigt zwar, aber es bleibt auch mehr in den eigenen Interessenmilieus. Man wendet sich dem Karitativen zu, was den Status der Mittelschicht eher bestätigt. Ein Prototyp dafür sind die großen Almosen- und Wohltätigkeitsshows im Fernsehen, in denen sich die etablierte Gesellschaft bespiegelt und dabei einige Millionen Euro für die Armen abfallen lässt. Aber nicht nur dieser Wandel des gesellschaftlichen Hintergrundes erschwert den Zugang der sozialen Arbeit zur Zivilgesellschaft. Es sind auch die von der Mittelschicht getragenen und vorangetriebenen zivilgesellschaftlichen Aktionsmuster, in die unsere Klientinnen schwer hineinkommen. Wir hatten ja ein dreijähriges, von der Bosch-Stiftung gefördertes zivilgesellschaftliches Projekt in Riesa, einer sächsischen Mittelstadt. Dort versuchten Bürgerinnen, ein Stadtteilzentrum zu entwickeln, in das auch sozial benachteiligte Gruppen integriert werden sollten. Der Beteiligungsprozess lief am Anfang gut an, dann aber setzten sich die Mittelschichtmuster der Planung und Organisation durch, die sprachlich und von den Verfahren her zunehmend an den sozial Benachteiligten vorbeigingen. Es entstand damit unter der Hand ein nicht intendierter Exklusionseffekt. Die aus der Mittelschicht kommenden Bürgerinnen wollten ja weiter die sozial Benachteiligten integrieren, merkten aber mit der Zeit, dass diese nicht mitkamen. Ja, dass diese lebensweltliche Probleme und Interessen anbrachten, die direkt mit dem Projekt nichts zu tun hatten. Sie suchten eher ein Forum für ihre Alltagsprobleme und Beschwerden, und das war den Bürgerinnen, die an einem effektiven Fortgang des Projekts interessiert waren, zunehmend lästig. Chantal Munsch, die dieses Projekt geleitet hat, hat dann auch von der Effektivitätsfalle gesprochen, in die beide Gruppen hineingeraten waren.
Ja. Aber ich will nun doch noch einmal zu der Grundstruktur zurück, die ja irgendwo hinter all diesen Entwicklungen und Modellen liegt. Unsere Gesellschaft zeichnet sich, so hatten wir gesagt, heute dadurch aus, dass zunehmend Menschen eigene Probleme sozial in Angriff nehmen. Ich denke zum Beispiel an Elterninitiativen von Eltern schwerkranker Kinder und daran, dass es inzwischen eigene Häuser in Verbindung mit Krankenhäusern gibt, in denen sie mit ihren Kindern zusammenleben können. Und da hat sich ja der Umgang mit kranken Kindern stark verändert. Ich denke auch an die Selbstinitiativen von Eltern mit behinderten Kindern, deren Probleme erst dann gesellschaftlich anerkannt wurden, als sich Eltern zu sozialen Gruppen zusammengeschlossen hatten und dadurch auf sich aufmerksam machten. Sie haben sich gegenseitig geholfen, haben die eigenen Probleme für sich selbst sozial organisiert und hatten von da aus eine Basis, auch mit Profis anders und selbstbewusst umgehen zu können. Es gibt also in unserer Gesellschaft Gruppen, die sich ihrer Probleme selbst annehmen, das ist das eine. Aber man muss zum Zweiten sie von denen unterscheiden, die Probleme für andere in die Hand nehmen. Die Tafeldiskussion zeigt Aktivitäten einer Schicht, die es sich leisten kann, an andere etwas abzugeben. Auch hier aber ist es ambivalent. So gibt es Leute, die vermummt zur Tafel gehen, um unerkannt zu bleiben. Es irritiert und beschämt sie, dass sie darauf angewiesen sind, aber sie seien in Not und da sei es unerheblich, von wem die Hilfe stammt. Ich denke, es ist trotzdem wichtig festzuhalten, dass hier eine Leistung für andere erbracht wird, die gut ist. Und die auch angesichts des beschämend defizitären Zustandes unseres Sozialstaates notwendig ist.
Ja, aber sind nicht alle Initiativen, die du bisher genannt hast, von einer bestimmten Schicht getragen Und liegen Sie nicht außerhalb der sozialpädagogischen Einflusszonen? Verstehen Sie sich nun gesellschaftlich oder in Gruppeninteressen? Haben wir dann nicht wieder eine zivilgesellschaftliche Spaltung? Die Arbeitslosenkonferenzen zum Beispiel beklagen sich immer wieder, dass es ungeheuer schwierig ist, Arbeitslose zu mobilisieren. Und kann man überhaupt die Tafeln als zivilgesellschaftliche Projekte bezeichnen? Wir haben ja nicht nur in Dresden, sondern auch in anderen deutschen Großstädten die Erfahrung gemacht, dass sich in den letzten 20 Jahren zivilgesellschaftliche Sozialprojekte, wie sie am Anfang der 1990er Jahre konzipiert wurden, immer mehr gesellschaftlich entleerten und dann die Tafeln als Rest übrig blieben. Das war doch offensichtlich eine geistige Entwicklung von einer zivilgesellschaftlichen Verantwortungsmentalität hin zu einer Almosenmentalität. Natürlich kümmert sich das Bürgertum weiter um die Armen, aber ist dieses Kümmern schon eine zivilgesellschaftliche Orientierung?
Vielleicht brauchten wir hier, um weiterzukommen, noch eine weitere begriffliche Klärung. Vielleicht sollte man unterscheiden zwischen einer allgemeinen gesellschaftlichen Orientierung des Sich-Kümmerns um andere, des Helfens und Unterstützens in Not und daneben und dagegen eine pointierte zivilgesellschaftliche Orientierung setzen, in der es um die gemeinsame Organisation sozialer Hilfe im Horizont von Rechten und Gerechtigkeit geht. Hilfe in karitativer Absicht ist Hilfe und hat ihren Sinn in sich und darin einen gesellschaftlichen Sinn. Zu Zivilgesellschaft im engeren Sinn würde ich dagegen all jene Aktivitäten rechnen, die sozial Benachteiligten helfen, sich ihrer bürgerschaftlichen Möglichkeiten und Rechte zu bemächtigen und sich so in ihrem Status als Bürgerin zu erfahren.
Ja, aber gerade von daher ist ja die Tafel kein zivilgesellschaftliches Projekt. Grundlegendes zivilgesellschaftliches Element ist ja die Ermächtigung der Bürgerinnen selbst und die Hilfe zur sozialen Ermächtigung anderer. Natürlich würden die Kommunitaristen die Tafel bürgergesellschaftlich definieren. Wenn man in Großstädte der USA kommt, so fallen einem bald die riesigen Pantries auf, langgestreckte Hallen, wofür zig arme Familien der jeweiligen Stadt Lebensmittel und Grundbedarf des Alltags vorgehalten werden. Im kommunitären Verständnis ist das zivilgesellschaftliches Engagement, wenn dafür gespendet wird. Im Sinne der gesellschaftlichen Ermächtigung ist es aber doch keins.
Gut. Aber wenn wir bei unseren Definitionen bleiben, so möchte ich da doch eine Spannung zwischen den beiden Bereichen sehen und die karitative Dimension nicht so einfach nebenher liegen lassen. Was mich nämlich in der gegenwärtigen Situation interessiert, ist, dass nach einer Zeit, in der soziale Hilfe und Anspruch auf soziale Hilfe, nach einer Zeit, in der Rechte auf soziale Hilfe sozialstaatlich gesichert schienen, nun dieses sozialstaatliche Fundament umspült wird von den neoliberalen Wellen der karitativen Hilfsmentalität und dass dies inzwischen in unserer Gesellschaft so attraktiv erscheint und so hoch gehandelt wird. Es zählt nur, was hilft und die Intensität, in der geholfen wird. Von da aus kommt dann eine spezifische Kritik an der sozialen Arbeit. Es wird nicht mehr gesehen, dass sich soziale Arbeit auf soziale Ermächtigung, auf die Erlangung des Bürgerstatus bezieht. Soziale Arbeit wird festgemacht an ihren bürokratischen Verfahren, also an ihrer Regelhaftigkeit, ihrem Arbeitsreglement, ihrer oft formellen Umständlichkeit und an ihren Kosten. Dem werden dann die Großzügigkeit und der unbürokratische Zugang der karitativen Wohltätigkeitsszene gegenübergestellt. Mir scheint, dass in den karitativen Initiativen oft auch allgemeine Aversionen gegenüber der Verwaltung überhaupt und dann gegenüber einer Sozialarbeit aufkommen, die die sozialen Probleme bürokratisch kleinarbeitet. Sie aber ließen sich mit einem größeren Herzen und freierer Organisationsgeschicklichkeit, so meint man, offener und unbürokratischer, also menschlicher lösen.
Ich denke aber schon, dass wir hier an einem Punkt sind, wo wir die Zivilgesellschaft von der Almosengesellschaft trennen müssen. Natürlich gehen aus der Wohltätigkeitsszene auch zivilgesellschaftliche Projekte hervor, in Deutschland zum Beispiel aus der Aktion Mensch. Aber sie sind erst dann zivilgesellschaftlich, wenn sie auf die Transformation vom rechtlosen Armen zum Bürger abzielen. Zivilgesellschaft konstituiert sich eben in der bürgergesellschaftlichen Aktivierung.
Ich würde es nun aber nicht Almosengesellschaft nennen, sondern Selbstzuständigkeitsgesellschaft. Ich fühle mich in meiner sozialen Umgebung für etwas zuständig und gebe etwas ab oder engagiere mich. Ich muss ja nichts abgeben und viele tun es auch nicht. Die Not rührt sie nicht und ich gebe trotzdem und engagiere mich. Also ich würde vor die Ermächtigung noch Zuständigkeit setzen und daher nicht von einer Spaltung, sondern eher von einer Stufung reden wollen. Die Selbstzuständigkeit und die Zuständigkeit für andere wären dann die erste Stufe des zivilgesellschaftlichen Engagements. Die bürgerschaftliche Aktivierung und Ermächtigung wäre dann die zweite Stufe. Die erste Stufe könnte man dem kommunitären Verständnis von Gesellschaftlichkeit zuordnen und das zielt auf etwas anderes als die traditionelle Almosengesellschaft. Beim Almosen denkt man ja schon an den Groschen, den man dem Bettler gibt, und das trifft es doch nicht. Vielleicht sollte man die verschiedenen Formen des Engagements sogar in drei Dimensionen gliedern. Zum einen ist es die Selbstbetroffenheit, sind die Initiativen der Eltern oder die der Psychiatrieerfahrenen mit ihren Selbstorganisationen, die inzwischen ja auch von seriösen Psychiatern sehr ernst genommen werden, weil dort Erfahrungen zum Vorschein kommen, an die die Profis eigentlich gar nicht herankommen. Ein anderes ist das kommunitäre Verständnis, in dem man etwas gibt, aber doch immer wieder in Gefahr steht, in das karitative Muster hineinzurutschen. Das dritte wäre dann das, was du Zivilgesellschaft nennst, nämlich die Aktivierung, um Bürgerrechte wahrzunehmen und Menschen als Bürgerinnen zu sehen. Ganz abgekürzt, das sind die drei Dimensionen der eigenen Betroffenheit, der Hilfe und der Ermächtigung, die im Zusammenspiel die Kultur des Sozialen ergeben. Die soziale Arbeit hat hier ihren spezifischen Auftrag in der Gesellschaft, nämlich in der Vielfältigkeit dieser Intentionen ihren gesellschaftspolitischen, demokratischen Auftrag zu realisieren. Sie muss, wenn ich den Begriff hier einmal aufnehmen kann, im Wächteramt des Bürgerstaates im Horizont von sozialer Gerechtigkeit sich engagieren. Aber gerade hier ist, so haben wir ja soeben gesagt, auch der Punkt, wo viele der zivilgesellschaftlichen Initiativen außerhalb der Sozialarbeit sagen, dass sie versage, dass sie von ihrer bürokratischen Organisationsform her gar nicht in der Lage sei, zu dieser Ermächtigung beizutragen.
Genau das ist das grundsätzliche Problem, mit dem sich die Sozialarbeit in ihrem Inneren auseinandersetzen muss. Denn die Klienten sind von ihren eingeschränkten Möglichkeiten her keine Bürger. Sie in einen Bürgerstatus bringen, sie in diesem Sinne zu ermächtigen, heißt ja für die soziale Arbeit, den Klientenstatus, der die Betroffenen in das Hilfesystem einpasst, zu öffnen.
Es gibt beschämende Beispiele, wo Sozialhilfeempfänger ihre Interessen selbst in die Hand nehmen wollen und das Sozialamt eingeschritten ist. Das könnten sie nicht, hier macht man den Bock zum Gärtner. Eine solche Abwehr in der sozialen Arbeit ist umso ärgerlicher, als es den Psychiatriebetroffenen ja gelungen ist, sich selbst zu organisieren und ihre Interessen ja durchaus wirkungsvoll zur Sprache zu bringen. Das hängt möglicherweise mit ihrem Krankheitsstatus zusammen, während der Klientenstatus in der sozialen Arbeit ja tief aus der Geschichte heraus immer noch moralisierend gedeutet wird. Er meint Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurande gekommen sind und die deshalb das Recht auf die eigene Stimme verwirkt haben. Sie brauchen dann, so denkt man, hilfreiche Bevormundung. Der besondere Status der Klientel in der sozialen Arbeit hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier nicht wie in der Psychiatrie alle betroffen werden können, sondern primär solche, die sozial randständig sind. In der Sozialarbeit sind wir eben massiv schichtabhängig, obwohl wir dauernd von der Öffnung in die Mittelschicht hinein reden.
Hier sind wir wieder, wie man früher gesagt hat, bei dem Klassencharakter sozialpädagogischer Arbeit. Und da gibt es heute ein Paradox. Wir reden zwar von Prekarisierung und davon, dass die Probleme, mit denen sich Sozialarbeit beschäftigt, in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Gleichzeitig wird die soziale Arbeit aber gesellschaftlich wieder an den Rand gedrängt, weil die Mitte sich angesichts dieser Gefahr der Prekarisierung in sich zusammenzieht und sozial abgrenzt. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich eine soziale Gruppe, zu der ich Abstand halten kann. Die Kriminologen nennen das eine neue Kultur der Kontrolle, mit der man sich die Unterschicht vom Leibe halten will. In den USA ist das noch viel weiter gediehen als bei uns. Aber denken wir doch an die Diskussionen um das Lohnabstandsgebot, die immer wieder hochkommen. Auch die Diskussion um die Hartz-IV-Erhöhung um 5 Euro. Das sind ja an und für sich lächerliche Beträge. Aber die damaligen Regierungsparteien haben ja vor allem auf ihr Mittelschichtklientel geschaut. Und dort grassiert ja die Meinung, jetzt bekommen die auch noch mehr, die nichts tun, während wir für unsere Arbeit und Leistung hohe Steuern zahlen müssen. Bei 5 Euro können sie aber sagen, ach, lassen wir das denen, das ist doch lächerlich. Also im Grunde ein Almosen. Zum Moralischen kommt der Klassencharakter hinzu.
Das sind dann auch die Irritationen, zum Beispiel bei Akademikern oder Alleinerziehenden, die in Hartz IV abstürzen, wenn sie diesen Klassencharakter spüren. Sie finden sich dann in einem Milieu wieder, in dem sie sich eigentlich nicht zugehörig fühlen und fühlen wollen. Aber aus dieser Perspektive des Klassencharakters kommen wir auch dem zivilgesellschaftlichen Auftrag der sozialen Arbeit näher. Ihre Adressatinnen sind die sozial Ausgeschlossenen und Benachteiligten, die nicht mehr wie früher ausgeschlossen und verwaltet werden, sondern die bürgerschaftlich unterstützt und ermächtigt werden. Aber hier ist dann auch der entscheidende Punkt. Wenn sich Sozialarbeit Bürgergesellschaft orientieren will, muss sie sich gegen die öffentlichen Erwartungen und Zumutungen der Kontrolle und Disziplinierung wehren, die die bürgerschaftliche Ermächtigung an den Rand drückt, ja aufhebt. Bloße Exklusionsverwaltung ist die Preisgabe der sozialpädagogischen Idee.
Daher kommt wohl auch die neue Sehnsucht nach den sozialen Bewegungen in der Sozialarbeit. Der Nolsche Satz, dass die sozialen Bewegungen die geistigen Energien der Jugendwohlfahrt darstellten, lebt wieder auf. Und sicher ist es so, dass viele Sozialpädagoginnen, die neben ihrer Arbeit in sozialen Initiativen und Bewegungen präsent sind, ein anderes Selbstbewusstsein auch in ihrer Arbeit haben. Vor allem können sie die Rollenkonflikte, die sie innerhalb der Sozialadministration haben, durch ihr außeradministratives Engagement einigermaßen ausgleichen. Die administrative und verbandliche Sozialarbeit kann man ja nicht aufgrund ihrer hoheitlichen Funktion und ihrer öffentlichen Bindung zu sozialen Bewegungen machen.
Trotzdem ist es schon wichtig, darüber nachzudenken, wie man diesen zivilgesellschaftlichen Geist der sozialen Bewegungen ein Stück weit in die soziale Arbeit hineinbringen könnte. Man könnte sagen, der Anspruch einer widerständigen und kritischen sozialen Arbeit ist, diejenigen, die vom sozialen Bürgerstatus ausgeschlossen sind, bürgergesellschaftlich zu ermächtigen über die Grenzen ihres Klientelstatus hinaus. Damit geraten wir dann in Fragen, die wir schon früher aufgeworfen haben. Bürgerinnen insistieren in einer neuen Weise auf ihrem Recht, ihre Lebenswelt zu gestalten. Sie verwehren sich dagegen, nur verwaltet zu werden. Sie wollen beteiligt sein, wollen mitbestimmen. Auf das damit aufgeworfene Problem eines neuen Verhältnisses zwischen sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen gehen wir hier aber nicht noch einmal ein. Wir bleiben, darauf bezogen jetzt einmal, im engeren fachlichen Rahmen.
Naja, dort wo es Modellprojekte gibt, klappt die Verbindung zwischen sozialen Bewegungen und sozialer Arbeit oft ganz gut. Das war in der Phase der sozialstaatlichen Modellpolitik so, aber auch in den europäisch geförderten Modellprojekten seit den 1990er Jahren. Sobald diese Modellprojekte aber aufhören, geben sie auch ihren Geist auf, werden sie höchstens von den Verfahren, aber nicht von ihrem bürgergesellschaftlichen Anspruch institutionell transformiert. Derselbe Bürgermeister oder Landrat, der das Modell hochgehalten hat, will nichts mehr davon wissen, wenn kein Fördergeld mehr da ist. Sozialer Fortschritt scheint sich in Deutschland oft im Abhaken von Modellen zu erschöpfen. Deswegen wäre es wichtig, regionale Netzwerke zu schaffen, die den Geist von Modellprojekten weitertragen und auf ihre Institutionalisierung drängen. Deutschland ist das Land mit einer riesigen Anzahl von Fachhochschulen und Hochschulen im Sozialbereich. Die müssten eigentlich diese Vernetzung schaffen. Aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten Kolleginnen sich hochschulzentriert verhalten und sich nicht in dieser Netzwerkarbeit wiederfinden können. Dabei wäre es gerade von der Theorie-Praxis-Spannung, die unsere Disziplin auszeichnet, eine auch wissenschaftlich weiterführende und spannende Aufgabe.
Jenseits dieser praktischen Fragen denke ich, dass Entwicklung funktioniert im Austausch von Modellprojekten und Praxis oder allgemeiner geredet von vorantreibenden Neuansätzen und Ideen und der allgemeinen Praxis. Aber das muss, scheint mir, doch genauer bestimmt werden. Modellprojekte stellen ja auch Ausnahmen dar. Was mich in diesem Zusammenhang immer verfolgt, ist die Erinnerung an ein altes Buch, an Gottfried Arnolds Kirchen- und Ketzergeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Das ist eine Reminiszenz aus meinem Theologiestudium. Gottfried Arnold beschreibt die Kirchengeschichte als zwei Geschichten. Da gibt es einmal die Kirchengeschichte als verfasste Geschichte des Papsttums und seiner Kirche. Und daneben gibt es die Ketzergeschichte. Das sind die Gegenbewegungen, also die, die im Namen und im Rückgriff auf die ursprüngliche Botschaft der Bibel immer wieder gegen den Stachel der sich organisierenden Großkirche gelöckt haben und deren Ansätze und Ideen in dem Moment, wo sie sich verbreitet haben, vereinnahmt worden sind. Sie verlieren dann ihren besonderen Status und damit auch ihre Widerständigkeit. Gleichzeitig aber, so zeigt die Geschichte, würde die Kirche veröden, wenn es nicht immer wieder diese Herausforderungen gäbe, die sie zu Veränderungen und zu Weiterentwicklungen treibt.
Und das ist ja genau das, um wieder säkular zu werden, was wir beim Problem der Modernisierung diskutiert haben. Von den Modellprojekten wird ja immer das genommen, was die Administration flexibler und elastischer macht, aber nur so viel, wie sie selbstreferenziell integrieren kann. Meist wird das Politische, der Konflikt, herausgenommen.
Ich möchte aber doch noch einmal festhalten, in der Integration verliert sich nicht alle protestative Energie. Sie zwingt zu Kompromissen, zu Neupositionierungen, zu Veränderungen. Die allgemeine Praxis ist auch nach der Abwehr der Herausforderungen eine andere und oft, wenn auch auf einem anderen Niveau, sogar eine bessere. Die protestative Energie ist der Stachel im Fleisch der allgemeinen Entwicklung.
Ein weiteres Problem aber ist in diesem Zusammenhang das zunehmende Auseinanderdriften von sozialpädagogischer Theorie und Praxis. Sozialpädagogische Theorien orientieren sich ja meist an Modellprojekten und weniger an der alltäglichen Praxis.
Und das driftet umso mehr auseinander, wenn die Praxis auf die Sicherheit des Methodischen und des Technologischen baut.
Denn das Interessante an den Modellprojekten ist ja immer der Theorie-Praxis-Austausch. Wenn die Modelle zu Ende sind, fehlt dieser Austausch und die Praktikerinnen fühlen sich oft alleingelassen, vor allem wenn sie unter hohem Erledigungsdruck im Alltag stehen. Modellprojekte reichen also nicht aus, um dieses Kritische und Widerständige zu organisieren. Es muss im Umkreis der Jugendhilfeinstitutionen geschehen, also in den Normalbetrieb übergehen. Hier komme ich wieder auf das überfällige Netzwerk der Hochschulen zurück.
Und hier ginge es doch vor allem darum, dass, was in den Modellen lebendig ist, die sozialstaatliche Potenz, die ja der Idee der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet ist und auf der die soziale Arbeit aufbaut, öffentlich wieder stark zu machen. Das bedeutet aber heute, dass man nicht am Sozialstaat resigniert, sondern dass man seine utopischen Potenzen thematisiert. Utopie, so hieß es bei Ernst Bloch, ist nichts anderes als die beharrliche Arbeit darauf hin.
Das scheint auf den Sozialstaat bezogen auf den ersten Blick fremd. Aber das Spannende am Sozialstaat ist ja, dass er eine Utopie institutionalisiert hat, gleichzeitig aber diese Utopie dadurch wachgehalten wird, dass sie auf einem Grundkonflikt basiert und in diesem Grundkonflikt zwischen Ökonomie und Mensch das Sozialstaatliche auch dann herausgefordert ist, wenn der Sozialstaat wie heute erodiert. Es ist ja die Dialektik des sozialpolitischen Prinzips, aus der der Sozialstaat heraus entstanden ist. Und dieses sozialpolitische Prinzip wird weltweit in Zukunft auch immer wieder freigesetzt werden. Aber es ist auch wichtig, dass in der Sozialarbeit diese Spannung wieder erkannt und diskutiert wird. Die soziale Arbeit hat sich ja in der Selbstverständlichkeit des Sozialstaats eingerichtet und braucht deshalb einen eigenen reflexiven und fachpolitischen Schub, um diese Grundspannung wieder erkennen zu können. Das bedeutet aber auch, dass wir in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit die Bürgergesellschaft nicht für sich diskutieren dürfen, sondern immer im Verhältnis, in der Spannung, in der Verbindung mit dem Sozialstaat. Das macht den besonderen bürgergesellschaftlichen Zugang der sozialen Arbeit aus.
Dieser Zusammenhang zwischen Bürgergesellschaft und Sozialpolitik ist, so scheint mir, auch deshalb so wichtig, weil er die Integrationsperspektive angibt, die für die Gesellschaft in Zukunft entscheidend sein wird. Die heutige Gesellschaft erfährt sich in den Unübersichtlichkeiten und Verwerfungen der Spaltungen und Entgrenzungen als in sich bedroht. Oskar Negt spricht vom Rohstoffangst, der sie bestimmt. Sie sichert sich dagegen auch durch Ab- und Ausgrenzungen. Das wird ja in den letzten Jahren zunehmend, gerade auch im öffentlichen Interesse an dem alles überwuchernden Diskurs zur Disziplinierung, zu Schutz und Sicherheit in der sozialen Arbeit beklemmend deutlich. Wenn es nicht gelingen wird, die sozial Exkludierten auf die bürgergesellschaftliche Bahn zu bringen, dann wird das Sicherheitsbedürfnis der mittleren Gesellschaftsschicht steigen und der Staat wird sich immer mehr zum Sicherheitsstaat entwickeln. Man könnte auch sagen, die Gesamtintegration der Gesellschaft hängt daran, dass sie sich nicht von Randgruppen bedroht fühlt. Soziale Arbeit ist in diesem bürgergesellschaftlichen Sinn und nicht im traditionell kontrollierenden Sinn gesellschaftliche Integrationsarbeit. Und die Entwicklung zum Sicherheitsstaat geht immer mit dem Abbau von Demokratie einher.
Ja, aber diese unsere sozialpädagogische Sichtweise auf die Bürgergesellschaft wird ja heute immer wieder konterkariert von neoliberalen Programmatiken. Dort wird ja gesagt, das Gerede von Exklusion und Inklusion sei absoluter Quatsch. Wir befinden uns demnach in einer digitalen Gesellschaft, in der es viele Positionen gibt und in der man einmal unten und einmal oben sein kann, aber keiner sei ausgeschlossen, alle seien drin. Wer scheitert, muss das als Chance betrachten und darf nicht in den Opferstatus fallen. Der Staat und natürlich auch seine Sozialarbeit sollen mithelfen, dass die Bedingungen da sind, unter denen ich mich selbst organisieren kann. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann steht mir nur noch ein Mindestmaß an Versorgung zu. Denn ich bin ja nicht mehr marktfähig und habe damit keinen Tauschstatus mehr. Ich bin in meinem Dasein nur noch verwaltbar und daraufhin kontrollierbar oder einschätzbar, ob und wie ich mich weiter vom Markt entferne oder ob ich mich ihm wieder nähere. Und daraus resultiert ja auch der heutige Konflikt, mit dem die soziale Arbeit so schwer umgehen kann. Wie kann sich Ihre sozialpädagogische Integrationsperspektive gegen die eigendynamische Marktperspektive überhaupt durchsetzen?
Dieses Marktdenken ist dann eng verknüpft mit dem Disziplinierungsdenken. Wer aus dem Markt herausfällt, fällt zwar nicht aus der Gesellschaft heraus, fällt aber zwangsläufig der gesellschaftlichen Disziplinierung anheim. Disziplinierung bedeutet ja in diesem Zusammenhang, dass Sie in der Spur bleiben und weiter den Marktstatus anerkennen, sich ihm unterordnen, auch wenn Sie keinen Zugang zum Markt haben.
Hier ist der Gedanke der gesellschaftlichen Integration voll ausgeblendet. Und was für uns noch fataler ist, damit ist auch der sozialpolitische Diskurs nicht mehr en vogue. Man hat das fatale Gefühl, dass in Ostasien, Südamerika und Afrika die sozialpolitischen Diskurse aufflammen und auf Durchsetzung drängen, während sie in Europa stagnieren.
Es bewegt mich seit einiger Zeit, dass man im Kontext der Globalisierung doch vor allem auch fragen muss, ob und wie sich sozialpolitische Prinzipien weltweit neu formieren und ob die soziale Frage im Weltmaßstab ihre Kraft so entfalten wird, also in Kämpfen und Auseinandersetzungen einen Kompromiss erzielen wird, wie es bei uns im 19. Jahrhundert geschehen ist. Das ist es doch, was man Weltinnenpolitik nennen kann. Nämlich die Frage, ob die sozialen Kämpfe im Weltmaßstab die Chance haben, sozialpolitisch so ausbalanciert und institutionalisiert zu werden, wie es mit der Entwicklung des Sozialstaats in Europa immerhin geschehen ist.